den Wunsch haben, näher mein Gott zu dir. Ich glaube, das ist das Gebet, das wir heute Abend auch sprechen dürfen, denn es geht um das Wunderleben. Uns erwarten Wunder, je näher wir Gott rankommen. Je mehr wir uns von Gott entfernen, desto weniger Wunder gibt es, desto weniger Herrlichkeiten, desto weniger Segnungen. Also nahe bei Gott, oh Leben, das ist so schön. Zuerst mal ein paar Bekanntmachungen. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier. Und zwar am Samstag. Gott gibt ohne zu zählen. Also Gott ist kein Buchhalter, der also auf Helle und Pfennig genau rechnet. Nein, er ist großzügig. Er schenkt und er will nichts nicht mehr zurückhaben, was er einmal gegeben hat. Also ist es gegeben. Also Gott will also großzügig sein. Dann am Sonntag, wisse, was Gott alles tun kann. Versuch Gott herauszufinden, was er alles kann. Du wirst erstaunt sein, verblüfft sein, wie viele Möglichkeiten Gott hat. Gott kann ein Wort sprechen und es passiert. Gott wendet sich ab und wir haben Nacht und Finsternis und die Eiszeit. So, Gott kann gewaltige Dinge tun. Ich möchte über die Allmacht Gottes am Sonntag sprechen. Und vergesst nicht, die Uhren umzustellen am Sonntag. So steht ihr dann, ja, schon beim Amen. Alles klar. Ein Wunderleben erwartet dich. Viele Menschen haben mit Wunder Probleme. Ich meine, viele Christen, nicht nur Menschen. Weltmenschen haben keine Probleme. Die glauben an Wunder unter Umständen. Aber Christen haben große Probleme. Ja, die Zeit der Wunder, der Apostel ist vorbei. Gott will heute noch Wunder tun. Glaubt ihr das? Gott kann heute noch Wunder tun. Nicht nur er will, er kann es auch. Und viele Menschen wissen nicht, wie man die Wunder einordnet, wie man sie auslegt oder wie man versteht. Aber es gibt Wunder jede Stunde, jede Minute in unserem Leben. Es ist nicht leicht, in den Himmel zu gehen, wenn man so viel Theologie hat und so viel Wissen hat, sich angehäuft hat. Man will alles erklären, man will alles verstehen. Kinder, die glauben an Wunder. Denen ist das alles einfältig. Sie sind einfältig, sie sind bescheiden. So. Wunder sind auch manchmal schwere Wege, die wir zu gehen haben. Und gerade auf den schweren Wegen erlebt man die Wunder Gottes. Also Wunder sind uns vorgegeben von Gott her. Gott will Wunder tun. Gott hat nämlich für alles eine Patentlösung. Wenn du genau hinguckst in deinem Leben, da läuft manches nicht, aber dann plötzlich. Und ich möchte ein Stichwort hinein in den Raum stellen. Gnade ist ein Wunder. Dass Gott gnädig, barmherzig und gütig ist, so dass Gott sich unser erbarmt plötzlich. Ich habe es nicht verdient, aber ist es da. Gott gibt, ohne zu zählen, ohne zu bitten, über Bitten verstehen, sogar noch darüber hinaus. Gott hat für alles eine Patentlösung. Jeder Einzelne muss natürlich die Gnade Gottes selbst akzeptieren, selbst abholen, sein Wunder persönlich abholen. Erwarte dein Wunder, dein persönliches Wunder. Also Gott wirkt Wunder nicht an andere Menschen, sondern an dir. Wenn du betest, Gott, an dir passieren die Wunder. Du hast irgendein Problem. Wenn du sagst, Herr, löse mein Problem, verändere die Person und jene Person. Nein, du wirst verändert, dass du eine ganz andere Einstellung bekommst zu der Sache, zu den Menschen oder zu was es auch immer ist. Jeder selbst, wenn er ein Wunder haben möchte, muss sich an Gott wenden und um Gnade bitten. Herr, erbarm dich meiner. Das ist also das Gebet der Urchristenheit gewesen, um Erbarmen. Und wenn Gott sich um einen erbarmt, ist ein Wunder. Du hast nicht verdient, aber du kriegst es. Du bekommst es aus Gnaden. Es gibt ein altes Evangeliumslied, mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Dass du heute hier sitzt, dass du heute gerettet bist, dass du heute Kind Gottes bist, ist ein Wunder. Verdient hast du es nicht. Gott hätte dich abschreiben können und so weiter. Aber gerade das Erbarmen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes ist, was Wunder auslöst am laufenden Band in unserem Leben. Ohne Gnade erwartet uns ein schreckliches Gericht, die Hölle, das Verderben, die Gottesferne. Und so weiter. Aber gerade weil Gott gnädig ist, erwartet uns jeden Tag neue Herrlichkeiten, neue Segnungen, neue Überraschungen. Und wir sind Begnadigte. Wir haben die Gnade gefunden und wir müssen uns jetzt nicht mehr mit den negativen Dingen abfinden. Es ist Gnade, dass wir das alle zurücklassen können, liegen lassen können. Wer Gnade vor Gott fand, so wie Noah, der überlebt alles, alle Katastrophen, alle Krisen. Begnadigte Menschen leben ein Wunderleben. Früher gab es Wundertüten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da war man überrascht, was ist da drin. Also das Leben mit Gott ist ein Leben wie aus der Wundertüte. Was wird heute kommen? Was wird heute passieren? Was ist da drin? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wir werden verfolgt von der Güte Gottes. Und das ist Gnade. Gott deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Also du hast nicht verdient. Und die Feinde sagen, ja, der ist nicht wert, der ist nicht würdig. Deine Widersacher, der Teufel auf jeden Fall. Aber im Angesicht deiner Feinde, wie viele da auch sind, deckt Gott den Tisch. Von der Welt kannst du nichts Gutes erwarten. Von deinen Kollegen, die mobben dich, die stressen dich, die ärgern dich, die fordern dich heraus. Da kannst du nichts Gutes erwarten, aber von Gott, deinem Schöpfer, deinem Vater, da darfst du Gutes erwarten. Gutes und Barmherzigkeit. Die Welt meint nicht gut mit dir, mit mir auch nicht, mit niemand von uns. Also die wollen immer was haben von einem. Die Natur kennt keine Gnade. Versuch einmal in Vollgas in die Kurve hineinzufahren, du wirst hinausgetragen. Die Naturgesetze kennen keine Gnade. Und der Einzige, der Gnade kennt, das ist Gott. Gott hat Erbarmen mit uns. Selbst wir werden ernten, wo wir nicht gesät haben. Wir werden bewohnen, das, was wir nicht gebaut haben. Und das alles aus Gnade. Du hast nicht für deine Erlösung getan. Das hat Jesus alles bezahlt. Er hat gelitten für uns. Er trug unsere Krankheiten, unsere Leiden, unsere Schmerzen. Und wir kommen und wir nehmen ihn an. Und wir leben auf seine Kosten. Das ist ein Wunderleben. Weißt du, in dieser Welt, da wirst du nur gemolken wie eine Kuh. Man will immer von dir, kannst du das mal, kannst du das mal, kannst du das mal und so weiter. Man nützt dich aus nach Strich und Faden. Man beute dich aus. Aber ob sie dir was geben, ist was anderes. Jesus sagt einmal, als ein junger Mann zu ihm kommt und sagt, guter Meister, dann sagt er, wer ist gut, junger Mann? Wer ist überhaupt gut? Nur Gott ist gut. Guter Meister. Selbst Jesus hat sie nicht für sich in Anspruch genommen, guter Meister. Der ist gut, nur Gott im Himmel. Und wenn du ehrlich bist, nur Gott meint es wirklich ernst mit dir und ehrlich mit dir. Nur Gott betrügt dich nicht. Nur Gott lässt dich nicht in den Stich. Nur Gott nützt dich nicht aus. Nur Gott benutzt dich nicht. Wenn du genau hinguckst, viele Menschen benutzen einen nur. Sie benutzen einen. Und du wirst ausgenutzt. Aber Gott benutzt dich nicht. Er saugt dich nicht aus. Er nimmt dir nicht das Letzte. Weißt du, wir sind in so viele falsche Hände geraten als Menschen und merken erst, als alles zu spät ist, als es kein Zurück mehr gibt. Und wenn du ihnen sagst, nein, ich mache nicht mit, dann sind sie böse auf dich. Dann ärgern sie sich über dich und reden böse über dich, wenn du nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Die ganze Wirtschaft, die will nur, dass du ihnen dienst und dass du noch da bist. Das Neueste, die neueste Nachricht, die ich jetzt gerade gelesen habe, ich bin schockiert. Manchmal, wenn ich so Nachrichten lese, bin ich schockiert. In England zum Beispiel, 3000 Ärzte haben sich verpflichtet, Todeslisten zu erstellen. Leute, die gesundheitlich so krank sind, dass man sie nicht mehr wiederherstellen kann, dass sie nur noch gesund gepflegt werden, also ein paar schöne Stunden sich machen und so weiter, aber dass sie nicht wieder therapiert werden, nicht wieder gesund gemacht werden oder hergestellt werden. Und das hat die Online-Ausgabe von Daily Mail am 18. Oktober berichtet, dass in Großbritannien englische Ärzte sich verpflichtet haben, Todeslisten zu erstellen. Leute so auf die Todesliste und manche wissen gar nicht, ältere Leute und so weiter, dass sie auf der Todesliste gestellt werden. Und das vom Gesundheitsministerium. Also nicht nur von irgendwelchen Profitgeiern, nein, da sind die Ärzte, Hausärzte verpflichtet worden, solche Listen aufzunehmen. Das Lebensende, das Lebensende Pflegeregister nennen sie. Also du bist registriert, also dass du zum Ende gepflegt wirst, zu Tode gepflegt wirst. Du sollst nur schön haben und so weiter, komfortabel, sollst du sterben, aber du stehst auf der Todesliste. Das ist also, niemand meint es gut mit dir. Deshalb, verlass dich auch nicht auf die Ärzte. Auch die Ärzte, ich möchte auch da einfach sagen, vielleicht setzen sie dich auf die Todesliste. Und du weißt es gar nicht und wunderst dich, warum kriege ich nicht die Therapie. Als meine Frau operiert wurde an einem Gehirntumor, dann haben sie gesagt, das wissen Sie, Frau Matutis, es wird nicht mehr besser werden. Es kann nur noch schlechter werden. Und sie haben dann keine Therapie mehr, auch die Krankenkassen keine Therapie mehr so zugelassen. Dann mussten wir selber auf eigene Initiative gucken, was wir machen. Also, und das vor 10, 12 Jahren. Also auch bei uns ist es nicht besser, nicht nur in England. Weißt du, dir wird nicht gesagt, du stehst auf der Todesliste. Aber bei denen stehst du auf der Todesliste, weil du nichts mehr bringst. Du bist Hartz-IV-Empfänger, du bist nicht mehr in der Produktion, du produzierst nicht mehr, du bist Schrott und Alteisen. Aber Gott meint es gut mit dir und mit mir. Gott liebt uns, auch wenn die Menschen uns abgeschrieben haben, auch wenn die Menschen nicht mehr an uns glauben. Gott glaubt an uns. Und auch wenn die Gemeinde, die Christen an dich nicht mehr glauben, Gott glaubt an dich. Und das ist für mich die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Gott glaubt an dich, auch wenn du nichts mehr bist in den Augen dieser Welt. Bei Gott bist du in guten Händen. Da stehst du nicht auf der Todesliste. Nur der Teufel versucht, Todeslisten zu erstellen. Gott stellt Listen und sagt, bei dir soll noch ein Wunder geschehen. Und weißt du, wenn mit dir ein Wunder geschieht, dann fang an, ein Wunderleben zu leben. Und ich möchte dich motivieren heute zu diesem Wunderleben. Und Gott hat gute Gedanken. Er sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit dir, sondern Gedanken des Friedens, des Heils und der Heilung. Gute Gedanken. Die meisten Menschen, die haben keine Ahnung, wie soll es mit mir weitergehen oft. Also vor allem in unserer heutigen Gesellschaft unter diesem Stress. Deshalb das Evangelium, eine gute Nachricht. Jesus lebt, Jesus ist unser Heiland. Wenn es deiner Seele gut geht, wird es auch deinem Geist gut gehen, wird es auch deinem Körper gut gehen und du wirst aufleben, du wirst aufatmen. Und da, wo die Liebe Gottes gepredigt wird, dass Gott die Menschen liebt, und zwar sehr liebt, da werden Menschen plötzlich sich angenommen fühlen. Die werden sich nicht mehr vergleichen müssen mit anderen. Bin ich besser oder wie bin ich anderen gegenüber? Nein, wir sind dann Gewollte, Geliebte und nicht mehr auf der Todesliste. Gott sei Dank, Halleluja, bei Gott bist du auf der Lebensliste und nicht der Todesliste. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst, hast du plötzlich die Sympathie Gottes, die Liebe Gottes, den Heiligen Geist. Und da verlierst du unter Umständen die Sympathie der Menschen. Ach, was soll das? Was soll das? Was willst du und so weiter? Was wollt ihr Christen? Nein, wir haben Zukunft. Die Sanftmütigen werden einmal das Erdreich besitzen. Stell mal vor, es kommt der Tag, da wird das Blatt umgedreht. Dann werden die, die heute auf der Todesliste stehen, die werden regieren mit Christus. Die werden die Welt kontrollieren, und zwar in der Liebe Gottes. Weißt du, bei den Menschen hast du vielleicht keine Sympathie, aber bei Gott, da findest du Gnade, so wie Noah fand Gnade bei Gott. Manche Menschen sagen mir, weißt du, du lässt dich ausnützen. Weißt du, du bist dumm. Du machst alles, du machst den dummen Dackel für jeder Mann, verstehst du? Und ich frage mich manchmal, muss ich das überhaupt tun? Nein, ich tue das einfach aus Spaß, aus Freude, weil ich mir das leisten kann. Und dann irgendwo weiß ich auch meine Grenzen natürlich. Ich habe von Gott so viel Gnade bekommen, dass ich weitergeben kann. Auch wenn ich ausgenützt werde. Ich weiß, je mehr ich ausgenützt werde, desto mehr werde ich von Gott beschenkt, entschädigt. Ich habe von Gott so viel bekommen, dass ich nie auf einem Minuspunkt komme, sondern ich bin immer im Plus, wenn ich Gott habe. Und auch wenn die Menschen mich enttäuschen manchmal und ich diene und bemühe mich um die Menschen, manchmal verbringe ganze Nächte mit ihnen und ich denke, manchmal bei jemand habe ich mal sogar ganz Weihnachten geopfert, verzichtet auf Weihnachten bei mir in der Familie, weil so eine große Not in der Ehe, in der Familie war. Und nachher, als alles vorbei war, haben sie nicht einmal Dankeschön übrig gehabt. Da habe ich zuerst gedacht, guck mal, warum machst du das? Aber ich mache aus Liebe, weil Gott mich geliebt hat, weil Gott sich um mich bemüht hat, weil Gott mir so viel gegeben hat. Und hinterher werde ich belohnt. Eigentlich reife ich an der ganzen Geschichte. Auch durch die Enttäuschungen reife ich. An mir passiert das Wunder, nicht an denen. Weißt du, auch wenn ich ausgenutzt werde, an denen passiert kein Wunder. Aber an mir passiert ein Wunder, dass ich still bin, geduldig bin, sanftmütig bin, Selbstkontrolle habe, mich nicht unterkriegen lasse, nicht aufgebe. Eigentlich das Große im Leben ist, und das ist das Wunder, ich gebe nicht auf. Ich gebe mich selbst nicht auf. Ich mache trotzdem weiter. Weißt du, ich weiß, einfach, ich reife an mir selber. In allem, was wir tun als Christen, das ist das Wunder. Erwarte Wunder an dir, dass du reifst. Durch die Enttäuschung, durch die Krisen, durch die Ablehnung, durch Undank. Du reifst in deine ganze Geschichte. Und du brauchst ein Umfeld, wo du weißt, ich bin in Gott. Und alles um mich herum dient zu meinem Besten. Auch das Negative. Auch das, was so destruktiv ist, entmutigend ist. Ich glaube an Wunder. Und zwar, ich glaube nicht an Menschen, ich glaube an Wunder, dass das, was da passiert, an mir etwas Positives bewirkt. Ich bekomme neue Einstellung, ich bekomme neuen Glauben, dass ich Gott mir vertraue und sage, mir ist egal, was die Leute sagen, mir ist egal, was die Leute denken, mir ist egal, wie die Leute mir gegenüber reagieren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich arbeite für Gott. Und ich arbeite für eine große Sache. Und wer weiß, weißt du, wir bemühen uns um jemanden und zuerst ist Leerlauf, passiert gar nichts. und ein Rückfall nach dem anderen. Aber dann, nach Jahren, kommt hinterher zur Reaktion, du, ich danke dir, dass du dich so um mich bemühst und ich komme wieder zurück auf das, was einmal passiert ist in meinem Leben. Weißt du, die Leute greifen oft nach Jahren dann wieder zurück oder erinnern sich und danken und rufen dich an. Ich habe jemanden da irgendwo am Rhein, irgendwo so in Rheingegend, da ruft mich jemand an und sagt, Pastor, du hast dich so um mich bemüht, das war in Heilbronn noch und so weiter, so bemüht, weißt du, ich möchte dir danken, jetzt endlich begreife ich, endlich komme ich auf den Weg, endlich verstehe ich, was du alles wolltest, ich habe damals nicht verstanden und ich möchte dir danken, schick mir sogar noch Spende. Also weil er sich bedanken will für das, was in seinem Leben vor Jahren, Jahrzehnten oder einigen Jahrzehnten zurück passiert ist. Du brauchst Glauben, dass es nicht umsonst ist, und Begeisterung. Und das kann nur der Heilige Geist schenken. Das ist schon ein Wunder, dass das mit uns gar nicht aus ist, dass wir so voller Freude sind, so voller Enthusiasmus. Ich mache trotzdem weiter. Wir schütteln den Staub ab und gehen weiter. Wir lassen sie uns nicht unterkriegen. Das ist ein Wunder. Weißt du, wir denken Wunder, wenn ein Toter aufersteht oder wenn ein Blinder sehend wird oder Tauber hören wird. Nein, Wunder sind für mich die, dass ich immer noch lebe. Das ist ein Wunder, dass ich immer noch da bin, dass du da bist. Das ist ein Wunder. Du musst immer von dir ausgehen, etwas ganz Persönliches. Weißt du, Wunder passieren an einem persönlich, das mit uns noch gar nicht aus ist. Gib dich mit Gott ab und das macht dir Mut. Wenn du mir Gott abgibst. Weißt du, du wirst entmutigt und Gott erlöst uns immer mehr und mehr von den Menschen. Und das ist ein Wunder. Die Erlösung nicht nur von Sünden. Du musst nicht nur von deinen Sünden erlöst werden. Das hat Jesus getan vor 2000 Jahren. Aber du musst jetzt von Menschen erlöst werden, von Meinungen erlöst werden, von Vorurteilen erlöst werden, von Einstellungen, Feststellungen oder Festlegungen erlöst werden. Weißt du, plötzlich wirst du erlöst. Und das ist ein Wunder. Dann verstehst du die Welt plötzlich anders. Du hast ein Herz für Gott. Du hast ein Herz für sein Reich, für seine Gemeinde und plötzlich brennt dein Herz für die Sache. Du bist so begeistert, obwohl eigentlich alles gegen dich ist, der Widerstand da ist, du hast Gegenwind, aber du stehst immer noch da, trotz den Stürmen. Du darfst ein Wunder erwarten. Wenn du zu Gott gehörst, bist du in einem Überraschungsclub. So wie ich neulich euch erzählt habe, in Amerika, dieser Überraschungsclub, wo du Mitglied werden kannst, wenn du willst. Dann kriegst du jede Woche irgendetwas Nettes, so zugeschickt, eine Haarlocke, Ripple Schokolade oder etwas, wo jemand, die schreiben, aber das macht alles die Maschine, der Computer. Aber ich habe an dich gedacht und die warten schon sehnsüchtig, was kommt auf mich zu, wo jemand an mich gedacht hat. Weißt du, irgend so kleines Foto, ein kleines Bildchen, ein kleiner Kommentar, ich habe an dich gedacht. Und Gott denkt täglich an uns. Das ist für mich ein Wunder. Und ich bin jeden Tag überrascht und ich frage mich morgens, wenn ich aufstehe, was hat Gott heute mir vorbereitet? Womit werde ich heute überrascht? Und was wird mir heute begegnen oder widerfahren? Und das sind Wunder, wie in einer Wundertüte. Was ist da drin? Also meine Kinder, als die Wundertüten rauskamen hier, die wollten immer eine Wundertüte für 10 Pfennig kaufen oder was es damals gekostet hat. Eine Wundertüte. Was ist da drin? Und Geschwister, wir wollen uns überraschen lassen, was ist da drin heute in dem ganzen Geschehen, in der Schwierigkeit. Weißt du, die Verpackung, so wie das, weißt du, wie die Wundertüte, die Verpackung ist vielleicht primitiv. Das haben Blinde gemacht unter Umständen oder Kranke und so Arbeitslose, die haben da diese Wundertüten geklebt und die haben das gemacht. Aber was ist da drin? Du willst wissen, was ist da drin? Was ist in deinem Problem drin, was Gott dir so zuwirft oder dir nahe bringt? Und seitdem ich weiß, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, dann weiß ich, ich lebe ein Wunderleben, ein Überraschungsleben. Ich bin also immer gespannt, was kommt als Nächstes. Und ich stimme mit Gott überein. Ich versuche mit Gott zu übereinstimmen. Es klappt nicht immer, dass ich mit Gott eins bin. Weißt du, Ich und Gott. Und ich muss mit Gott übereinstimmen. Und in dem Moment, wo ich mit Gott eins bin, diesen gemeinsamen Nenner gefunden habe, den kleinsten oder den größtmöglichsten, ist egal jetzt. Und so, wenn ich mit Gott übereinstimme, mit der Schöpfung übereinstimme, mit der Natur übereinstimme, mit der Ewigkeit übereinstimme, mit seinem Wort übereinstimme und so weiter, mit meinem Unterbewusstsein übereinstimme, dann mein Unterbewusstsein ist von Gott. Wenn ich mit meinem Innenleben mit Gott übereinstimme, dann habe ich Frieden. Und das ist ein Wunder, dass ich schlafen kann, obwohl alles vielleicht in der Umgebung zusammenbricht, obwohl alles den Bach runtergeht, obwohl alle jammern und klagen und heulen und stöhnen und seufzen. Ich kann Frieden haben und kann singen, Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Näher, mein Gott, zu dir noch, dazu womöglich. Weißt du, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann führst du ein Leben aus einer anderen Welt, aus der unsichtbaren Welt. Du weißt, ich habe was anderes noch, das ist nicht alles, was ich habe. Das ist nur die Verpackung. Diese Welt ist für uns die Verpackung. Ich habe noch ein anderes Leben, ein Wunderleben. Wunder passieren, wenn wir eins mit Gott sind, wenn ich Gnade bei Gott habe und ich weiß, Gott hat mir alles vergeben und ich lebe auf seine Kosten, ich bin mit Gott versöhnt, ich habe keinen Stress. Wenn ich zu Gott gehe, ich muss mich nicht zittern. Wie wird er mich hören? Wird er mich verstehen? Wird er mich annehmen? Wird er mich akzeptieren? Gott liebt dich. Sonst hätte er dir seinen Sohn nicht gegeben. Sonst hätte er uns den Heiligen Geist nicht gegeben. Weißt du, ich gehöre zu einem Ganzen. Seitdem ich Gott gehöre, gehöre ich zu einem Ganzen. Zu seinem Reich. Die Gnade stellt mich wieder her. Also das ist ein Wunder. Ich bin in einem Wiederherstellungsprozess, bin zwar noch nicht fertig, keiner von uns ist fertig und keiner wird es, solange er lebt, fertig werden, endgültig. Die Vollendung kommt, wenn wir bei Gott sind. Aber ich werde wiederhergestellt, Stück für Stück, werde ich wieder Mensch, werde ich wieder vernünftig, werde ich, denke ich, plötzlich logisch, denke ich ganz anders, wie die Welt denkt. Die Welt denkt nur was bis zur Nasenspitze und darüber hinaus, über den Tellerrand, können sie nicht mehr sehen. Aber ich kann weitersehen, kann sogar die Ewigkeit sehen, kann sehen, was meine Zukunft bringt nach dem Tod, was mich erwartet, was kein Auge gesehen hat. Gnade bringt mein Leben wieder in Ordnung. Das ist ein Wunder. Weißt du, es ist ein Wunder. Raus aus dem Chaos, raus aus dem Durcheinander, raus aus den Schulden, raus aus der Versagen, raus aus den Komplexen. Ich beginne Stück für Stück, beginne ein neues Leben. Gnade bringt mich wieder zum Ausgleich, ich werde ausgeglichen. Das ist was Tolles, die Gnade Gottes, und das ist das Wunder. Ich werde ausgeglichen, ruhig, was sollen Sie? Könnten mir nehmen Haus und Hof, können mir die Klamotten nehmen. Was sagt Jesus gesagt? Also, was sagt er? Wenn jemand von dich den Mantel bittet, gib ihm auch die Jacke und die Hose und die Schuhe. Sei also nicht so kleinkariert. Weißt du, wenn du Gott hast in deinem Leben und an Gott glaubst, hörst du auf, kleinkariert zu sein? Hörst du auf zu rechnen? Gott zählt nicht. Bist du großzügig? Du handelst total anders. Wunder der Wiederherstellung. Das heißt also, Seele, Geist und Körper sind eins plötzlich. Oder plötzlich kommt die Gesundheit hinein und fragst, wie kann ich noch gesünder sein? Ich bin schon sehr gesund, aber wie kann ich noch gesünder werden und am gesündesten? Wie kann ich mich steigern? Und das ist Gnade. Wenn du das begreifst und damit klarkommst, dann merkst du plötzlich, du, die ganzen Störungen, die habe ich unter Kontrolle. In unserem Leben, und Krankheit ist eine Störung in unserem System. Mangel ist eine Störung in unserem System. Wie kriege ich diese Dinge in den Griff? Was kann ich da tun? Wie kann ich meine Verhältnisse regeln? Wie kann ich meine inneren Spannungen abbauen? Und wenn ich meine inneren Spannungen abbaue, da kann es links und rechts blitzen und donnern und krachen. Ich stehe da, habe ich keine Angst. Und wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91, ob 1000 auf der Seite fallen und 10.000 auf der Seite fallen, mich und dich soll es nicht treffen, weil du in Gott bist. Du bist unter dem Schirm des Höchsten. Das ist ein Wunderleben. Du stehst. Und heute kannst du Gnade erleben und Gnade erfahren. Wie? Bitte um Gnade. Herr, erbarm dich unser. Diese Blinden von Jericho haben gerufen, als Jesus vorbeiging. Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich unser. Herr, erbarm dich meiner. Und das ist ein Gebet, das auf jeden Fall gehört wird, wenn du Gott um Erbarmen bittest. Wunder kommen aus der Vereinigung mit Gott, aus der inneren und äußeren Harmonie. Wunder kommen, wenn du mit dem Leben übereinstimmst, das Leben, dieses Leben, das Leben, das Gott uns vorschreibt, vormalt und vorgibt. Wer die Gnade Gottes erlebt, wer das plötzlich durchblickt und durchschaut und durchbricht, der plötzlich erlebt er, wie er gesegnet wird, wie plötzlich alles so läuft, wie das Gute kommt, ohne dass er darum bitten muss. Weißt du, wenn du mit Gott eins bist in Harmonie, da kommt das Gute automatisch. Also, das ist meine persönliche Feststellung, da muss ich gar nicht bitten. Weißt du, wenn du mit Gott im Einklang bist, es kommt, wie es kommen muss und soll und was von Gott vorgesehen und vorgeschrieben ist, bist du schon begnadigt. hast du schon bei Gott Gnade gefunden, dann bist du schon ein Wunderkind. Ein Wunderkind. Jesus fand Gnade bei Gott und Menschen. Hör mal zu. Er, sogar der Sohn Gottes, fand Gnade bei Gott und Menschen. Und darum war alles, was er tat, ein Wunder. Weil er Gnade fand bei Gott und Menschen. Und er gab die Gnade Gottes weiter an den Menschen. Das ist, da fand er Gnade. Also die Leute waren erstaunt und begeistert, was der Mann kann, was der Mann ist. Weil er bei Gott Gnade gefunden hat, konnte er den Menschen Gnade geben. Menschen, die die Gnade Gottes nicht erlebt haben, die sind nicht gnädig zu anderen Menschen. Die sind Egoisten, stur, kantig, eckig, stachelig. Aber diejenigen, die Gott angenommen hat und arm und die Gott angenommen hat, die sind großzügig. Und ein Zeichen eines wahren Christen ist Großzügigkeit, dass er nicht rechnet. Weißt du, so du mir, so wie du mir, so ich dir. Nein, der rechnet nicht mehr. Der ist nicht mehr ein Vergelter, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Stell dir mal vor, da wären in der Gemeinde lauter zahnlos und blinde. Weißt du, aber wir handeln großzügig. Wir sind nicht mehr so kleinkariert und spießbürgerlich. Christen müssen aufhören, Spießbürger zu sein und einfach kleinlich handeln und sagen, na ja, überleg einmal, was hat der liebe Gott dir vergeben? Was hat er alles in deinem Leben gewirkt? Wie gut er zu dir war. Und wenn du bei Gott Gnade gefunden hast, dann kannst du auch die Menschen akzeptieren, so wie er dich akzeptiert hat. Mir hat er so viel vergeben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist ein Wunder. Der liebt viel, der kann lieben, grenzenlos und ohne darauf zu achten, ob er sympathisch oder nicht sympathisch ist. Weißt du, wenn du an einem Arzt nicht glaubst, der Arzt kann dir nicht helfen. Du musst an den Arzt glauben, dass er ein guter Arzt ist, dass er was versteht von seinem Handwerk. Und so, wenn du von Gott was haben willst, du musst glauben, Gott ist ein guter Gott. Dann kriegst du auch was von ihm. Und meine Überzeugung ist, mein Gott ist ein guter Gott. Und mein Gott kann alles. Und deshalb, ich traue ihm alles zu. Ich bin mit ihm einverstanden. Seine Wege sind wunderbare Wege, auch wenn ich sie manchmal nicht verstehe. Und manchmal bitte ich, lieber Gott, erkläre mir diesen Weg. Ich weiß gar nicht, was soll denn das? Aber ich brauche keine Erklärung, ich muss nur einfach gehen und tun. Sei Täter des Wortes. Du kannst dein Wunderleben leben, wenn du dich ihm anvertraust oder jemand anvertraust. Und ich sag dir, ob du es jetzt ein Pastor ist oder ein Arzt ist oder wer es auch immer ist, der liebe Gott, wenn du Vertrauen hast, dann kann was passieren mit dir. Wenn du kein Vertrauen hast mit einem Menschen, dann ist der beste Mensch gar nichts. Selbst der beste Pastor, der beste Professor, der beste Arzt, der ist sinnlos. Der beste Gott taugt nichts, wenn du ihm nicht vertraust und weißt, er meint gut mit mir. Wenn du mit ihm nicht übereinstimmst. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Dann können sie bitten, was sie wollen. Und da ist er gegenwärtig und so weiter. So einfach ist die Sache. Du musst einverstanden sein. Mit Gott einverstanden sein. Dass er dein guter Vater ist. Mein Vater ist. Mein guter Vater ist. Der nur Gedanken der Liebe hat. Und wenn schon die Menschen ihren Kindern, und sie sind schon arg und böse, ihren Kindern gute Gaben geben können, wie viel mehr der himmlische Vater uns gute Gaben geben kann, wenn wir ihn darum bitten. Und Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich gewollt. Jeder von uns ist ein Gewollter Gottes, auch wenn deine Eltern dich nicht wollten, aber Gott hat dich gewollt. Auch wenn du ein Unfall gewesen bist und so weiter in der Zeugung und so weiter und alles nur so vorübergehender Spaß und Vergnügen war. Gott hat dich gewollt in der ganzen Situation, auch wenn du in Zucht gewesen bist, Gott hat dich gewollt. Auch wenn du in der Babyklappe abgegeben worden bist, Gott hat dich gewollt. Auch wenn deine Mutter dich nicht gewollt hat, die Gesellschaft dich nicht gewollt hat, Gott hat dich gewollt. Jesus erfand Gnade bei Gott und Menschen. Jesus diente nur den Menschen aus dem einfachen Grund, weil Gott ihm gnädig war. Weil Gott ihm gnädig war. Und nur da, wo Gnade waltet, können Wunder geschehen. Wo du die Gnade erlebst, deine Gnade erlebst, deine Gnadenstunden hast, wo du in der Gegenwart Gottes bist und du sagst, mir ist die ganze Schuld vergeben, der meine Gebrechen heilt und meine Sünden vergibt und mich mit Gnade krönt. Wenn du das erlebst, dann kannst du die Gnade auch anderen großzügig weitergeben. Dann bist du nicht ausgenützt. Und weißt du, und dann ziehen, da kann niemand dich ausnützen, weil du Gott abhängig bist. Du fandst Gnade bei Gott. Ungläubige Menschen erleben keine Gnade. Weil sie denken nur an sich, egoistisch, für sich, ich. Also Egoisten, und das sind gottlose Menschen, die also nur an sich denken. Aber Menschen, die Gnade walten lassen, die denken an andere, die denken zuerst an andere eigentlich, weil Gott war so gut zu mir, warum soll ich so kleinkariert zu den anderen sein? Die erleben noch mehr Gnade. Ohne Gnade verstehst du die Welt nicht. Und da nur wo Gnade waltet, weißt du, da lernst du, dass Gott sogar negative Dinge zu positiven Dingen machen kann, aus Minus Plus machen kann. Und jetzt kommt zu etwas, was du vielleicht nicht verstehen wirst, was ich dir sagen möchte, aber das gehört zu dem Thema Wunderleben. Gott ist derjenige, der die Naturgesetze brechen kann. Naturgesetze kennen keine Gnade, aber Gott kann Naturgesetze brechen. Und Gott ist ein Gesetzesbrecher. Also bitte hör mir richtig zu. Er ist ein Gesetzesbrecher. Er bricht die Naturgesetze. Er liebt den Sünder. Eigentlich, wir haben das nicht verdient, die Liebe Gottes, aber er liebt mich trotzdem. Das ist schon der erste Gesetzesbruch. Gott hat für mich seinen Sohn gegeben, obwohl ich nicht verdient habe. Er ist ein Gesetzesbrecher. Gott bricht sämtliche Gesetze. Wenn er dir Gnade schenkt, bricht er sämtliche Gesetze, seine Gesetze. Obwohl sie gut sind. Die Naturgesetze. Gott bricht sämtliche seine Gesetze und er kann sich das leisten. Er hat die Gesetze gemacht. Er hat sie geschaffen und er kann dir Gnade schenken und dann bricht er so die Naturgesetze. Er sieht ja deine Motive, er sieht dein Herz, deine Hilflosigkeit, deine Schwäche und hat Mitleid mit dir und Erbarmen. Und das ist Erbarmen. Er bricht die Naturgesetze. Er heilt den Elenden, als der schrie in seiner Not. Er hört ihn. Eigentlich hätte er liegen lassen sollen. Und sich gar nicht kümmern darüber. Nein, er nimmt die Verlorenheit und holt dich da raus. Er erbarmt sich unser, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist und nicht muss. Niemand zwingt ihn, kann ihn zwingen. Niemand hat ein Recht. Herr, erlöse mich. Du kannst Gott nicht fordern um Erlösung. Weißt du, er muss sein Gesetz brechen. Eigentlich muss er sterben. Aber er gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er segnet uns, obwohl wir eigentlich die Hölle verdient haben und den Fluch und die Verdammnis. Obwohl wir nicht würdig sind, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir schwache, gebrechliche Menschen sind. Er tut trotzdem uns wohl. Trotzdem. Manchmal denke ich, ist er blind? Sieht er nicht den Sünder? Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das ist der liebe Gott. Jesus ist für uns Sünder geworden. War also ein Gesetzesübertreter. Jesus war ein Gesetzesübertreter. Hing am Kreuz als Verbrecher. Nach dem jüdischen Gesetz. Und Jesus hat die jüdischen Gesetze am laufenden Band gebrochen. Hat am Sabbat die Leute geheilt. Und obwohl Sabbat von Gott gegeben war. Du sollst den Feiertag heiligen. Aber nein, Jesus heilt auch am Sabbat. Oder er lässt einen Krug oder die Krüge in Kana, die Krüge mit Wasser füllen. Eigentlich, die sind schmutzige Krüge. Die sind eigentlich für die Fußwaschung, diese Krüge gewesen. Die lässt er mit Wasser füllen und macht dort Wein. Also, die ganzen Reinheitsgesetze durchbricht er, um Wein zu machen. Er erbarmt sich der Aussätzigen. Eigentlich, die Aussätzigen sollen alle ausgestoßen werden. Die sollen raus aus dem Lager. Er nimmt die Aussätzigen, reinigt die Aussätzigen. Gesetzesbruch. Also, Gnade, Wunder. Sind von Gott aus gesehen immer und von uns aus gesehen, Gesetzesbrüche. Versteht ihr das? Er erbarmt sich der Ehebrecherin, die eigentlich nicht gesteinigt werden sollte. Er erbarmt sich ihrer. Die Ausgestoßenen erbarmt er sich und macht zu Heiligen. Und ich denke, jetzt plötzlich geht er dem Saul von Tarsus nach, der ein Verbrecher ist, Christenverfolger, Christenhasser. Dem geht er nach und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Eigentlich hätte er ihn abschreiben sollen. Der hat so viel Schaden in der Gemeinde in der Christenheit angestiftet und angestellt. Eigentlich hätte er den fallen lassen sollen. Aber nein, er erbarmt sich seiner. Jesus erbarmt sich ständig der Leute, die gar nicht verdient haben. Die Samariter da, die Heiden, die blutflüssige Frau. Also die blutflüssige Frau bricht ein Gesetz. Ein Jude spricht nicht mit einer Frau auf der Straße. Und schon gar nicht, dass die Frau einen Mann berührt. Aber Jesus lässt sich berühren. Und er sagt, jemand hat mich hier besonders berührt. Jesus gibt sich mit den Kindern ab, ein Gesetzesbruch. Lasse die Kindlein zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Das sind Wunder, dass die Gesetze gebrochen werden. Diese Naturgesetze, religiöse Gesetze, traditionelle Gesetze, menschliche Gesetze. Er sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Ich gebe euch ein neues Gesetz. Ich gebe euch ein neues Gebot. Jesus starb für die ganzen Gesetzesbrecher am Kreuz hinge und da waren zwei Verbrecher und den einen hat er gleich in Paradies aufgenommen. Du wirst mit mir im Paradies sein. Gott erlöst uns durch das Brechen seiner eigenen Gesetze. eigentlich fast unmöglich, aber das ist Gnade. Weißt du, er könnte uns strafen, er könnte uns auf der Stelle totschlagen und die Welt in die auflösen über nichts. Er hätte schon längst eine Atombombe geschaffen und gemacht und so weiter, und einen Knopfdruck und die Welt hätte sich aufgelöst und in Trümmerhaufen und wäre im Universum herumgeschwirrt. Das hätte er machen können. Aber nein, es ist Gnade, dass diese Erde weiter besteht, dass diese Erde eine Neuschöpfung wird, dass auf diese Erde Menschen kommen und dass auf diese Erde der Heiland selber kommt und uns erlöst und sogar auf diese Erde den Heiligen Geist sendet und seine Gemeinde baut und die Pforten der Hölle überwinden seine Gemeinde nicht. Ständig Gesetzesbrüche. Obwohl alles seine Gesetze von ihm sind. Weißt du, obwohl wir alle des Todes schuldig sind. Nein, du sollst auferstehen. Und das ist auch ein Gesetzesbruch. Eigentlich, wer tot ist, ist tot. Deshalb sagen auch die Ungläubigen, wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber nein, Gott ist in der Lage, Gesetze zu brechen. Und du sollst auferstehen und du sollst leben. Gott erlaubt sich, Wohltaten uns zu erweisen. Das ist also Liebe, indem er die Gesetze bricht. Wir haben so viel Schulden. Wir haben so viel Schulden. Wir haben so viel negative Sachen in unserem Leben angestellt und so verflucht und so verdammt und so verrannt. Und er sagt, vergiss es alles, ich werfe alle eure Sünden hinter mir, ich denke nicht mehr dran. Er hilft uns. Und das ist auch Wunder, obwohl wir es nicht verdient haben. Überhaupt nicht. Er hält zu uns, obwohl wir sein Wort ständig brechen. Ich glaube, dass da niemand da ist, der heute aufstehen kann und sagen, ich halte die Bibel bis aufs i-Tüpfelchen. Also, was hat Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt? Der kam auch so scheinheilig. Also, ich halte die Gebote von Jugend an. Und dann sagt Jesus, gut, das ist lieb, also guter Mann, verkaufe alles, was du hast. Und du siehst, da hängt sein Herz an dem Materiellen und dann ging traurig davon. Also, wir sehen also, der war nicht reif für die Segnungen Gottes, aber er bildet sich eigentlich, halte die Gesetze von Jugend an. Verkaufe alles, was du hast, gib's alles auf. Wir sollen uns bekehren zu Gott und einfach zum Vater, der uns liebt, trotzdem, weil wir schlecht sind, trotzdem, weil wir lieblos sind, trotzdem, weil wir hart sind, trotzdem, dass wir manchmal sogar unbarmherzig sind, Gott liebt uns trotzdem und er bricht die Gesetze und zeigt dir, du hast nicht verdient, aber trotzdem. Wenn ich manchmal manche Prediger angucke, weißt du, manche Prediger, die Gott benutzt und gebraucht, die sind also, eigentlich in der Welt sind sie unten durch. In der Welt sind sie unten durch. Aber Gott hat sie trotzdem erwählt. Denk an Moses und denk an andere, die irgendwo für Gott was getan haben. Aber leider ist das Problem, nachdem Christen frei geworden sind, nachdem Christen erlöst worden sind, verfallen sie wieder in religiöse Gesetze, Gesetzlichkeit. Und Gott will uns auch da erlösen, obwohl wir so traditionell sind, obwohl wir so formalistisch sind, obwohl wir so festgefahren sind. Er liebt uns trotzdem. Also die Liebe Gottes, wenn du die Liebe Gottes einmal zergehen lässt, die Liebe Gottes mal verstehst, dann weißt du, was Gnade ist. Dann hörst du auf, kleinkariert zu sein. Dann hörst du auf, menschlich zu messen und zu richten und zu urteilen. Gott stellt sie ganz auf unsere Seite, obwohl er es nicht nötig hätte. Und sagt, du, ich liebe dich, ich bin bei dir, ich bleib bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, wird das Wasser dich nicht ertränken. Wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht versenken. Ich bleib bei dir, trotzdem. Und obwohl du von Gott wegläufst, Gott bleibt trotzdem bei dir. Weißt du, Jesus hat ständig demonstriert, indem er die jüdischen Gesetze gebrochen hat, bricht auch die Naturgesetze, kommt auf dem Wasser und begegnet seinen Jüngern. Eigentlich wären die aufgegeben gewesen. Eigentlich hat sich der Teufel auf sie gestürzt und wollte sie vernichten. Aber plötzlich kommt Jesus über das Wasser zu ihnen, auf dem Meer, und sagt, habt keine Angst. Er bricht die Naturgesetze. Und wie oft hat Jesus gezeigt, ich breche die Naturgesetze. Da sind Tausende, die sind hungrig und warten jetzt auf Jesus, was wird er jetzt tun? Dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Und Jesus bricht die Naturgesetze mit 5 Broten und 2 Fische. Mach du mal nach. Technisch nicht nachmachbar, aber Gott kann Naturgesetze machen, indem er Brot bricht und verteilt und endlos. Oder er vergibt Sünden. Da kommen die Juden, und sagen, ja, wer kann Sünden vergeben? Gott, nur Gott kann die Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus, was ist leichter, zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder dieses Naturgesetz zu durchbrechen? Aber damit ihr wisst, dass der Sohn Gottes, dass Jesus Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich, Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Also, da demonstriert, dass er in der Lage ist, Naturgesetze zu durchbrechen. Und Wunder sind jedes Mal, wenn Naturgesetze durchbrochen werden. Du hast nicht verdient und es passiert trotzdem. Du hast Heilung nicht verdient und wirst trotzdem geheilt. Du hast Segnung nicht verdient, wirst trotzdem gesegnet. Du hast Fülle nicht verdient, du bekommst trotzdem genug zu essen und zu trinken. Was ist leichter, Matthäus 9, Vers 5? Zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was ist leichter? Matthäus 9, Vers 5 oder Markus 2, Vers 9 oder Lukas 23. Jesus hat die Naturgesetze durchbrochen, weil es Wasser in Wein verwandelte. Weißt du, normalerweise hättest du 2-3 Jahre gebraucht, bis so ein guter Wein entsteht. Oder 20 Jahre in so ein guter Wein. Aber das hat er in 2 Minuten gemacht. Wenn Gott einen heilt, dann durchbricht er Naturgesetze. In seine Wunden sind wir geheilt. Weißt du, die strikte Religion erlaubt es nicht, am Sabbat zu heilen, aber Jesus tut es trotzdem. Und das ist Gnade, das ist Wunder, dass er trotzdem tut. So viele Menschen sind an die Gesetze gebunden und halten sich stur und sagen, das muss so und so und so und so und so passieren. Nein, bei Gott passiert es ganz anders. Genauso wie du nicht gerechnet hast, wie du nicht gedacht hast, wie du nicht einmal vermutet hast. Und wenn Gott uns etwas geben, etwas schenken möchte, dann benutze oft Leute, von denen du nicht einmal glaubst, dass sie wert sind, dich zu segnen. Da kommt so ein Penner und gibt dir was. Ich werde nie vergessen, als wir drüben die Kirche renoviert haben, hinten in dem Busch, damals gab es noch um die Kirche Gebüsche, da hat einer gewohnt, ein Penner, und ich wusste gar nicht, dass Penner manchmal reich sein können. Weißt du, die leben so karges Leben und du denkst, das sind arme Hunde und dergleichen. Und dann bringt er ein paar tausend D-Mark und spendet und sagt, ich möchte das der Kirche spenden, schläft aber draußen vor der Kirche und hört sich die Gottesdienste an. Weißt du, bis dann das Gartenbauamt ihn entdeckt hat. Aber der hat uns unterstützt. Weißt du, Gott kann, und würdest du sagen, ja, nein, guter Mann, das Geld, das ist irgendwie vielleicht schmutzig verdient. Gott benutzt vielleicht Mafiose, um vielleicht das Reich Gottes zu bauen. Wir sind also verblüfft sein, wie Gott manchmal arbeitet. Und Gott wirkt. Aber nein, von denen nehme ich kein Geld an. Von der Klassenlotterie oder sonst was. Nehme ich kein Geld an. Das ist ja Spielgeld, da klebt Blut dran. Nein, Geschwister, wir müssen, wenn Gott Wunder wirken will, wir müssen Gott etwas zutrauen, wie er das macht. Das ist seine Sache. Er lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Weißt du, Menschenherzen wie Wasserbäche. Ich werde nie vergessen, einen Pastor aus Australien, den ich mal kennengelernt habe und begegnet bin. Und er hat mir eine ganz tolle Geschichte erzählt, wie Gott manchmal benutzt. Er war in Singapur auf einer Konferenz und der Herr, er wollte eine Kirche, neue Kirche bauen. In Australien und sammelt das Geld und hat mit Not und Mühe ein paar zigtausend, also Dollar zusammengebracht und der Heilige Geist ist im Gottesdienst und wirkt und der Heilige Geist sagt, spende dem Bruder das Geld, das du gespart hast für deinen Kirchenbau. Wahnsinn. Der sagte, das kann ich nicht, aber irgendwie der Geist Gottes drängt ihn, er soll das tun. Und er tut es und spendet das Geld für die Missionsarbeit, die da gerade aufgerufen worden ist, kommt nach Hause und sagt, Geschwister, das Geld, das wir hier gespart haben, muss vorstellen zu werden, wenn ich jetzt Geld sammeln würde und plötzlich zeigt mir der Heilige Geist, spende da das Geld. Gib denen das Geld. Kommt nach Hause und sagt, Geschwister, ich habe das Geld jetzt für eine Mission gespendet. Ich habe denkt, das ist viel wichtiger, jetzt für diese Missionsarbeit das Geld zu spenden. Dann die Ältesten sind, der größte Teil der Ältesten haben die Ämter niedergelegt und aus der Gemeinde ausgetreten. Die Gemeinde hat sich reduziert. Der verplempert unser Geld. Wir sparen unser Geld für Missionen und so weiter und dergleichen. Und die verlassen dann die Gemeinde. Er hat fast Nervenzusammenbruch gekriegt, als er das dann realisiert hat, was passiert ist. Ist in seinem Zimmer und betet und sagt, lieber Gott, ich habe doch aus Liebe zu dir gemacht. Ich habe deinem Geist vertraut, dass du es warst, der jetzt geredet hat. Und als er so in Tränen aufgelöst auf seine Knie liegt, klopft es an seine Tür und sagt, sind Sie Pastor sowieso? Ein Mann mit Walkman und Jeans, also Trainingsanzug oder Sporthosen, kommt reingerast und sagt, sind Sie Pastor sowieso? Ja, sagt er, um was geht's denn? Was haben Sie vor? Fragt der Mann da draußen. Was haben Sie vor? Sagt er, was habe ich schon vor? Sie sind so verheult und was, mit Ihnen stimmt was nicht. Was haben Sie vor? Dann sagt er, wissen Sie, ja, ich habe Pläne, sehen Sie, ich wollte diese Kirche hier bauen. So und so sollte die Kirche aussehen. Und ich wollte die Kirche bauen. Aber wissen Sie, unterwegs ist mir was passiert. Ich habe mein Geld schon ausgegeben. Bauen Sie Ihre Kirche! Egal, was es kostet. Hat 30 Millionen die Kirche gekostet. Und der Mann hat es bezahlt. Denn er, als er im Walkman lief und so sein Jogging machte, hat Gott über den Walkie-Talkie gesprochen. Und hat gesagt, wenn du dem Mann nicht hilfst, wirst dein Herz aufhören zu schlagen. Und es war ein super reicher Mann, und er kam gerade an der Kirche vorbei. Also, und geh rein und frag und tu das, was er tut, was er tun will. Und diese Kirche ist entstanden so. Und diese Hillsong Church ist es gewesen. Ist so auf diese Art entstanden, wie Gott plötzlich geführt hat. Also, dass der Mann vom Herzinfarkt stand. Der stand vom Herzinfarkt. Der macht sein Jogging. Und Gott spricht über Kopfhörer. Das war kein Christ. Das war der geizigste Mann von der ganzen Stadt. Der geizigste und war bekannt als der geizigste. Gott kann sogar die geizigsten benutzen. Preis dem Herrn. Und das ist ein Wunder. Wenn Gott so Naturgesetze oder moralische Gesetze oder welche Gesetze auch immer durchbricht und plötzlich kommt er und wird ganz weich und sagt, machen Sie, egal was es kostet, ich bezahle es. Und wisst ihr, was Gott getan hat, wie dieser Bruder nachher erklärt hat? All die, die nicht geglaubt haben, die nur was anderes wollten, die waren alle weg. Und jetzt konnte Gott ganz was Neues anfangen und hat was Neues angefangen. Und diese Gemeinde ist ein großer Segen gewesen und ist immer noch ein Segen für die ganze Welt. Ist noch ein Segen immer. Weißt du, Gott geht merkwürdige Wege. Und wir dürfen Gott Großes zutrauen. Sogar wenn wir manchmal ganz klein sind und ganz zerbrochen sind und ganz demütig sind. Weißt du, auf der einen Seite Gott gereut, dass er Menschen gemacht hat und Noah fand Gnade bei Gott. Und Noah fand Gnade bei Gott. Beter sind Menschen, die die Meinung Gottes ändern. Das sind Menschen, die Gott vertrauen, die auf Gott hoffen und die ein Wunder erleben. Beter, weißt du, die eine Frau, die kommt zu Jesus. Nein, es ist nicht gut, dass man die Brosamen da den Kindern wegnimmt und den Hunden vorschmeißt. Aber auch die Hündlein leben vom Brosamen und so weiter. Und diese Frau überredet Jesus zu heilen, ein Wunder zu wirken. Gott muss, wenn du betest, Gott muss seine Gebote durchbrechen. Eigentlich hat er vorgehabt, nein, aber es gibt dann natürlich, wenn das Countdown läuft in der Endzeit, in der Apokalypse, dann nützt das ganze Beten nichts. Aber jetzt ist noch Gnadenzeit. Und solange Gnadenzeit ist, nützt jedes Gebet. Und Gott kann durch Gebete die Welt verändern. Ich denke nur an Abraham. Da kommen die Engel vorbei und die sagen, wir sind unterwegs da nach Sodom, um die Stadt zu vernichten. Und Abraham betet. Und was passiert? Aus dieser Stadt wird Lot rausgeholt und gerettet. Eigentlich wäre Lot mit untergegangen, mit Sodom und so weiter. Und Gott durchbricht sein Urteil und der holt Lot und seine Familie raus, weil einer betet. Du kannst also Gott überreden. Eigentlich ist das und jenes bestimmt vielleicht über dein Haus, deine Familie. Du weißt also, ich spüre, eine Katastrophe bahnt sich an. Und du spürst es und du kannst eine Katastrophe abwenden. Ich habe mal ein Bild bekommen vor Jahren. Dunkle Wolken rollen auf uns zu und auf diese Welt rollen dunkle Wolken zu. Aber dann hat Gott mir ein Bild gezeigt. Erhobene Hände halten diese dunklen Wolken auf. Wir können Gerichtswolken aufhalten. Und wenn wir unsere betende Hände hochhalten und erheben, dann siegt das Volk Gottes und nicht Amalek und nicht der Teufel und nicht das Negative. Gott kann aufgrund der Gebete seine Meinung plötzlich ändern. Und plötzlich geht es alles in eine andere Richtung. Weil da einer Gott fragt und Gott um Hilfe bittet und schreit. Und wir gehen dunklen Zeiten entgegen, liebe Leute. Wenn wir unsere betende Hände hochhalten, wir können Gericht aufhalten über unser Land, unsere Stadt oder zumindest um uns persönlich. Wir sind da hingegeben. Wenn du Matthäus 24 liest und da heißt es in einer Stelle und bittet, dass eure Frucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Katastrophen werden kommen, Hungersnöte werden kommen, Kriege werden kommen, große Geschrei wird es geben, aber bitte, dass es so glimpflich wie möglich abgeht, dass es nicht am Sabbat und im Winter das geschieht. Wir können also Gottes Meinung ändern. Auch wenn er sich festgelegt hat, außer in der Apokalypse, in der Endzeit, wo er sagt, das ist wertlos. Selbst wenn Daniel beten würde, wenn Samuel beten würde, wenn Moses beten würde, würde nichts passieren, weil das jetzt festgelegt hat. Aber jetzt ist noch Gnadenzeit, jetzt ist noch der Heilige Geist da. Jetzt können wir beten. Weißt du, wenn wir an die Wunder Gottes denken in der Bibel, ich denke nur, er wird seinen Engeln befehlen und sie werden sich um die Erlösten lagern. Gott gibt die Befehle, dass die Engel plötzlich zu uns kommen, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Und die Engel müssen gehorchen. Eigentlich, die Engel müssen auch was lernen. Die müssen gehorsam lernen, dass sie auch lernen, obwohl die da unten nicht verdient haben, obwohl sie die Tore zum Paradies bewachen müssen, dass da einer ins Paradies kommt, wie der Schächer. Und du wirst mit mir im Paradiese sein. Und die Engel haben da schon eine Lektion zu lernen. Und schreibt, eigentlich sind wir nicht mehr im Buch des Lebens. Aber die Engel müssen dich und mich eintragen im Buch des Lebens. Obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir es nicht würdig sind. Aber wir kehren um und wir gehen zum Vater. Und wir glauben an Jesus Christus. Und die Engel müssen uns eintragen, ob sie wollen oder nicht. Im Buch des Lebens. Die müssen uns eintragen. Und freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Normalerweise wollen die Engel mit uns Sündern nichts zu tun haben. Wir sind Ekel für sie. Aber Gott hat uns rein gemacht. Und was Gott gereinigt hat, kann nicht einmal ein Engel mehr gemein nennen und unrein und schlecht und böse. Normalerweise würden die Engel nicht zu uns kommen, aber sie müssen, und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich vor deiner Haustür sich lagern und dein Haus bewachen und dich aufsuchen und dir in deinem geistlichen Leben helfen. Weißt du, die Engel müssen darauf achten, dass sie Gott gehorchen. Dass sie Gott gehorchen. Und sie sollen alles, was dem Segen im Weg steht, dass sie den Weg frei halten für die Segnungen Gottes. Selbst die Engel müssen ihre fromme Einstellung ändern und durchbrechen. Nein, das machen wir nicht. Nein, ich sage euch, liebe Engel, ihr müsst es tun. Und er wird seinen Engeln befehlen. Und sie müssen dich im Buch des Lebens eintragen. Sie müssen reinlassen dich ins Paradies. Sie müssen dich auf Händen tragen ins Vaterhaus. Sie müssen. Sie müssen. Er wird seinen Engeln befehlen. Vielleicht musst du da die Theologie ändern. Vielleicht müssen die Engel sogar ihre Theologie ändern. Und das ist eine Botschaft. Engeln dienen nicht von sich aus. Ihnen wird's befohlen. Ihnen wird's befohlen. Und das ist ein ausdrücklicher Gottesbefehl, uns zu dienen. Die heiligen Engel, die müssen uns helfen im Kampf des Glaubens. Die müssen beistehen. Heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir bei, sagt Paulus. Der Engel musste Petrus aus dem Gefängnis rausführen. Ein Engel geht doch nicht ins Gefängnis. Aber gerade der Engel musste Petrus aus dem Gefängnis rausholen und tun, was man gewöhnlich nicht tun. Als Fluchthelfer sich betätigen. Und dieser Engel war ein Fluchthelfer, der Petrus da rausgeholt hat. Komm, folge mir nach. Weißt du, der ganze göttliche Hofstaat muss den verlorenen Söhnen und Töchtern Gottes helfen. Und Gott will, ja, wir dienen nur dem lebendigen Gott. Vater, ich diene dir treu. Nein, freu dich, hat der Vater gesagt zu dem älteren Bruder, zu den Engeln. Freut euch, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Gott selbst überredet sie alle, dich anzunehmen. Er bricht die Gesetze. Sogar im Himmel werden Gesetze gebrochen. Deshalb ein neuer Himmel und neue Erde. Bringt ihm das Maskal, bringt ihm das schönste Kleid. Die Diener müssen plötzlich alles tun. Und Engel sind dienstbare Geister. Gott liebt uns unbegrenzt und ausnahmslos. Aber zuerst einmal muss ein Ausnahmezustand hergestellt werden. Und was du und ich hier in dieser Gemeinde, was wir hier auf dieser Erde sind, wir sind im Ausnahmezustand. Verdient haben wir es nicht. Verdient haben wir es nicht. Wir sind im Ausnahmezustand, wir sind ja von Gott angenommen und für uns ist die Welt auf den Kopf gestellt, durch uns. und zu uns und es muss alles zu uns dienen. Wir bekommen eine Sonderbehandlung. Wie heißt es, um der Auserwählten willen wird sogar die Zeit verkürzt werden. Wegen dir und mir, weil wir so viel Stress haben, weil wir so viel Kampf haben, weil wir so viel Ärger in dieser Welt haben. Deshalb verkürzt Gott die Zeit, damit wir selig werden können. Gott bricht sein Gesetz, sein Recht um der Engel willen, befiehlt ihnen, sich zu freuen, mit uns fröhlich zu sein. Und ja, und die kriegen eine Anfechtung. Ja, Herr, bist du wirklich noch gerecht? Und Gott ist gerecht und gnädig. Gott ist nicht nur gerecht, Gott ist auch gnädig. Er hat seinen Engeln befohlen, ihm Gehorsam zu leisten. Und die müssen lernen, Gehorsam zu leisten, ob sie es verstehen oder nicht. Selbst die Engel werden versucht. Und wenn so ein Engel plötzlich da ist und ein Engel dir hilft und eingreift, obwohl du leichtsinnig warst. Und wo ich das erste Mal als junger Christ einen Engeldienst erlebte, ich war wirklich nicht der Frömmste. Weißt du, ich fahre mit dem Auto und gebe Gas und es ist Frühling gewesen, gebe Gas und denke, oh, was vergiss, die Straße ist frei. Und plötzlich kommt mich hinter einer Waldung, ist Glatteis und fange an zu schleudern. Ich kann nur sagen, Herr, ob ich Hilfe noch gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Aber Herr, als ich das Wort Herr gesagt habe, plötzlich sehe ich weiße Hände, die greifen in mein Lenkrad rein und ich kann mein Lenkrad nicht mal steuern mehr. Irgendjemand anders steuert mein Lenkrad und bringt mich wieder auf die Straße. Obwohl ich leichtsinnig war, obwohl ich nicht verdient habe, die Gnade Gottes. Eigentlich hätte ich in den Baum fahren sollen oder in den Graben runter. Aber Gott griff ein. Oder Petrus, der Herr griff bei Petrus ein, obwohl er auf die Wellen geschaut hat, auf den Sturm geschaut hat und beim Sinken war, der Herr griff ein. Gott gibt uns nicht auf, Leute. Das ist ein Wunder. Und du kannst wieder weitermachen. Natürlich bin ich anständig weitergefahren. Und das Herz hat gebippert, weil ich sowas erlebt habe. Aber du siehst, Gott greift ein. Gott gibt dir seine nicht auf. Alle Wunder Gottes sind eine Ausnahme. Und Aufhebung der Naturgesetze. Plötzlich kommst du wieder auf die Straße. Alle Ausnahmen. Wenn du in der Bibel was liest von Wunder, ist alles nur Ausnahme. Dass die 5 Brote ausgereicht haben für so viele Tausende, 20.000 Leute mindestens. Dass Jerichos Mauern fielen ohne irgendein Bulldozer, ohne einen Sprengstoff. Dass die Mauern Jericho fielen nur weil die Kinder Israel gehorchten und taten, was Gott sagte. Es ist Ausnahme. Weißt du, Gott macht für seine Kinder Ausnahme, bei Josas Sonne stehe still. Weißt du, das muss ich dir vorstellen. Nur weil es Josua ist, nur weil er Gott liebt, weil er Tag und Nacht über sein Wort nachdenkt, weil er so über das Wort Gottes erfüllt ist und begeistert ist. Sonne, steh still. Ich muss noch meine Sache erledigen. Oder dass eine Ausnahme, dass Daniel in der Löwengrube ist und die Löwen ihn nicht auffressen. Weißt du, kann er noch so viel beten, wie er will. Ja, oder, weißt du, Gott hat Gnade walten lassen, seine Hand drüber gehalten. Und die Löwen haben keinen Appetit gehabt an dem Tag. Die waren so gesättigt. Oder das Feuer bei diesen 3 Jünglingen hat keine Kraft gehabt, war eine Ausnahme. Oder dass eine alte Frau wie Sarah noch ein Baby bekommt mit fast 100 Jahren. Eine Ausnahme. Weißt du, und alle Wunder der Bibel sind Ausnahmen. Ausnahmen, was normal nicht denkbar ist, nicht vorstellbar ist. Wie mag das zugehen? Oder genau so das Gleiche. Einmal kriegt die alte Frau ein Baby und einmal kriegt die Jungfrau ohne Mann ein Baby. Alles Ausnahmen, alles Wunder. Gottes Handeln mit uns Menschen ist immer eine Ausnahme und immer ein Gesetzesbruch. Ein Gesetzesbruch der Naturgesetze, die auch von Gott sind. Aber Gott ist größer als die Natur. Als das Sichtbare. Er ist größer. Oder dass Jona, dass Gott einen Fisch verschafft, dass dieser Mann nicht gefressen wird, sondern ans Land gebracht wird und ausgespuckt wird. Auch ein Wunder. Oder dass ein Toter aufersteht. Weißt du, alles Ausnahmen. Eigentlich, Kind Gottes, du lebst im Ausnahmezustand. Kannst du Amen sagen? Du lebst im Ausnahmezustand. Im Ausnahmezustand. Deshalb, wenn du weißt, ich bin im Ausnahmezustand und Gott ist gnädig zu mir gewesen, sei nicht neidisch auf die anderen, vergiss die anderen, lass die anderen auch gesegnet sein, freu dich, wenn die anderen gesegnet werden. Du hast so viel von Gott. Du bist das Ebenbild Gottes. Du hast das Image Gottes. Freu dich und erlaub, dass die anderen auch im Ausnahmezustand sind. Dass wir alle im Ausnahmezustand sind plötzlich. Die ganze Welt. Erlaube Gott, bei den anderen auch das zu machen, dass sie ja, nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Und dass du sagst, Herr, so wie du an mir getan hast, tu es auch an ihnen. Lass auch sie das erleben, dass sie von dir angenommen sind, von dir geliebt sind. Weißt du, Gott hat eine Ausnahme gemacht bei dir. Warum soll er bei den anderen keine Ausnahme machen? Gott hat in der Bibel irgendwo in einer Situation Ausnahme gemacht. Das Volk versorgt mit Wasser und mit Manna und mit Wachteln und dergleichen eine Ausnahme gemacht. Warum soll er bei dir keine Ausnahme machen können? Alles, was Gott tut, ist Ausnahme in dieser Welt. Er ist Gott, er ist im Himmel und sein Wille geschehe hier auf Erden. Das ist Ausnahmezustand. Jesus kommt zu uns, der Heilige Geist kommt zu uns. Das ist für Gott nicht normal, aber er tut es. Das ist Ausnahmezustand. Gott übertrifft sich sogar selbst. Das tut er aus Liebe zu dir. Weißt du, er kommt zu uns in der Sackgasse und holt uns wieder raus aus dieser Verfahrenheit und aus dem Tal des Scheiterns, des Todes, des Versagens, was es auch immer ist, und nimmt sich unser an, wischt alle unsere Tränen ab. Müsste er nicht. Der müsste sich nicht um uns kümmern, uns trösten und aufbauen und ermutigen. Nein, er tut es aus Liebe. Und er macht also gerne so das Gegenteil. Gott macht gerne das Gegenteil, was mit uns gerade sich findet. Deshalb erwarte das Unerwartete. Das ist so ein Wunder, eine Ausnahme. Erwarte das Unerwartete, das Unverdiente. Erwarte, dass Gott Tausende von Gesetzen bricht. Eigentlich, ich bin nicht wert. Und wer ist von uns wert eigentlich? Keiner, niemand. Kein einziger. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Sie alle. Aber es ist Gnade. Es ist Gnade, dass Gott sich unser erbarmt. Und dass Gott uns hört und dass Gott uns über Bitten verstehen hört, sogar mehr als was wir bitten. Erwarte, dass Gott dich maßlos segnet, endlos segnet, dass Gott sich da endlos deiner erbarmt, grenzenlos. Verdient hast es nicht. Verdient hast es nicht. Weißt du, aber trotzdem sagt er, ich will mein Bestes dir geben. Das beste Kleid. Seine Liebe übertrifft alles. Ich bin begeistert von Gott. Weißt du, am Anfang habe ich nur einen religiösen Gott gekannt. Aber jetzt mehr und mehr, je länger ich mit Gott lebe, lerne ich einen Gott kennen, der ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, der sich um den Menschen annimmt. Und er nimmt meinen Platz ein. Schau Golgatha an. Jesus nahm deinen Platz ein. Er lag im Grab von Josef von Arimathea. Er lag, hat seinen Platz eingenommen. Er durchbricht die Naturgesetze für dich und mich. Er handelt immer an uns, indem er über unser Leben einen Ausnahmezustand erklärt. Du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Ist das nicht gewaltig? Und obwohl er Tod vor den Augen hat. Was Jesus an einigen tun konnte, kann er an allen tun. Weißt du, wenn er auf dem Wasser wandeln kann, kann er auch auf den Wolken kommen. Kein Problem. Für Jesus kein Problem. Wenn er auf Wasser wandelt, wird er auf den Wolken kommen, in den Wolken des Himmels. Wenn er einem Sünder oder Sünderin etwas vergab, dann kann er dir auch vergeben. Wenn Jesus einen auferwecken konnte, kann er alle auferwecken. Wenn er gesagt hätte, steh auf, dann wären alle Toten auferstanden. Aber er sagt, Lazarus, steh auf. Ja, ganz präzise. Lazarus, steh auf. Und der Teufel wollte, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Wenn er gesagt hätte, Steine werdet Brot, plötzlich wären wir alle in der Patsche und Pampe. Verstehst du, da wäre alles nur Brotteig gewesen. Steine werdet zu Brot. Weißt du, Gott ist sehr präzise und sehr genau. Und wenn Gott Jesus auferwecken konnte, derselbe Geist, der Jesus auferweckte, wird auch unsere sterblichen Leiber auferwecken. Also, Gott macht Ausnahme. Und du kannst Gott überreden, Ausnahme mit dir zu machen. Deshalb bitte Gott, wenn du in irgendeiner Situation bist, Gott, mach eine Ausnahme mit mir. Ich habe es nicht verdient, bin nicht wert und so weiter. Nein, aber Herr, mach eine Ausnahme. Und je länger du betest, je mehr du betest, ich denke nur diese Geschichte, die Jesus erzählte von dem ungerechten Richter. Wir nennen ungerechter Richter. Ich weiß ja nicht, ob er ungerecht war oder so ungerecht war. Jesus vergleicht sich selbst mit diesem ungerechten Richter. Da ist eine Frau, die bittet den Richter um Gnade und so weiter. Und dann sagt der Richter, jetzt, pass auf, wenn die noch weiter vor meiner Tür bettelt und heult und jammert und klagt und schreit, dann kommt sie eines Tages und erschlägt mich noch. Ich muss um ihres, Luther übersetzt es, unverschämten Geilens willen ihr helfen. Und Frau, was willst du? Und er half um ihres unverschämten Geilens willen, weil die angehalten hat im Gebet. Wenn du von Gott was haben willst, du brauchst dein Wunder, erwarte dein Wunder, dann solltest du anhalten beten. Weißt du, was das ist? Anhaltend, so lange, bis du bekommst. So lange, bis du bekommst. Und du solltest nicht nachlassen, keine, und sagen, naja, das bringt nichts. Diese Frau hat es uns bewiesen. Jesus sagt, und wie viel mehr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wenn schon dieser ungerechte Richter oder der arge Vater das tun konnte. Gott macht eine Ausnahme. Wenn du weiter betest und weiter betest und nicht aufgibst und nochmals weiter betest und nochmals weiter betest und immer weiter betest, bis die Ausnahme in Kraft tritt, bis Gott sich deiner erbarmt. Es gibt jede Regel oder es gibt keine Regel ohne Ausnahme. So, es gibt eine Ausnahme, aber nur bei Gott. In dem weltlichen Leben, natürlichen Leben, da ist oft alles so vorprogrammiert, so muss es sein und so weiter. Ich werde nicht vergessen, ich bin in Moskau in einem Hauskreis im Gottesdienst, so, wir machen Gottesdienst, so Stubenversammlung irgendwo in der Siedlung in Moskau, und da ist eine alte Frau und die war eine überzeugte Kommunistin und so weiter, und die erlebt, wie Leute plötzlich von Gott berührt werden, wie sie gesegnet werden und ich die Hände auflege und die stehen auf und können wieder ihr Bein bewegen und was sie dort alles so tun können, dann sagt sie, der Mann zaubert. Ich habe nicht gezaubert, sondern ich habe an Gottes Kraft geglaubt und Gott hat die Menschen berührt. Der Mann zaubert. Weißt du, wenn du die Wunder Gottes erlebst, es grenzt oft an Hexerei und Zauberei. Aber das ist keine Hexerei und keine Zauberei. Es ist Wirken Gottes. Es ist Wirken Gottes. Gott hebt die Gesetze auf und plötzlich kannst du Dinge tun, die du vorher gar nicht tun konntest. Du springst plötzlich über deinen Schatten. Plötzlich, du konntest nicht reden und plötzlich fließt es aus deinem Leben und sprudelt es, dein Herz ist so voll, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Weißt du, wenn schon der Aberglaube Wunder bewirkt, und kurze Wunder und kleine Wunder, kann Gott auch durch den wahren Glauben, durch die Liebe zu Gott und so weiter noch viel, viel mehr tun. Gottes Reich ist ein System von Ausnahmen oder mit Ausnahmen. Das ist Gottes Reich. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch alles dieses zufallen. Weißt du, woraus bestehen die Heiligen? Nicht, dass sie besonders heilig sind, sondern die Heiligen waren vorher Sünder. Und alle Heiligen waren vorher große Sünder, Materialisten, Egoisten. Und aus diesen Heiligen, aus diesen Sündern sind Heilige geworden. Gott macht aus Sünder Heilige, eine Ausnahme. Wer mit Gott lebt, kann plötzlich über seinen Schatten springen, kann plötzlich, lebt in einer anderen Welt, hat andere Möglichkeiten, andere Gelegenheiten. Plötzlich, das übersteigt deine Vorstellung. Wenn Gott dich berührt, übersteigt deine Realität. Weißt du, und zwar regelmäßig, Gott will dich regelmäßig überraschen. Weißt du, wir sind im Überraschungsclub, im Gottesüberraschungsclub. Gnade ist immer Erbarmen und eine Ausnahme. In 1. Korinther 3, Vers 10 spricht Paulus von der Gnade, von der Ausnahme, die ihm gegeben wurde, dass er arbeiten darf für Gott aus der Gnade, die ihm gegeben wurde. Wir leben aus der Gnade, wir dienen aus der Gnade, die uns gegeben wird. Wir suchen das nicht, wir verlangen nicht danach, aber es ist eine Gnade, eine Freude, eine Begeisterung, dass wir das tun dürfen. Und er weiß, die Gnade wird alles vollenden, was noch nicht vollendet ist. Gottes Werk ist die Lösung unserer Probleme. Also, kapituliere nie vor äußeren Umständen, egal was es ist. Kapituliere nicht vor Menschen, zerbrich nicht vor Menschen, scheitere nicht vor Menschen, sag, ich gebe mich nicht auf. Sei mutig und kühn und halte dich an der Gnade Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist, was Paulus erlebt hat. Und an den Wunder Gottes hält er fest. Gläubige Menschen sind einfach Wundermenschen, die ein Wunderleben leben und das nur aus Gnaden, kein Verdienst. Und ich begreife, je länger ich Gott diene, je mehr begreife ich, was Gnade ist. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Gnade verdrängt die Verdammnis. Gnade verdrängt die negativen Gefühle. Gnade verdrängt die innere Leere. Gnade ist eine positive Kraft, die mich motiviert. Gnade macht einen Sünder zu einem Heiligen. Gnade macht einen, aus einem Schwachen einen Starken, einen Helden. Das ist Gnade. Und plötzlich, man wundert sich, wie macht er das bloß? Das ist schon ein Wunder. Wie macht er das? Dass er immer noch steht, dass er immer noch geht, dass er immer noch glaubt, dass er immer noch freudig ist, immer noch lacht. Weil er weiß, es ist Gnade und Gnade und Gnade. Lass uns aufstehen und lass uns die Gnade preisen. Welch wunderbare Gnade. Amazing Grace, dieses wunderbare Lied. Amazing Grace, das ist eine Gnade. Also, das kannst du nicht fassen. Das kannst du nicht erklären. Das ist eine Gnade. Eine wunderbare Gnade. Vater, ich danke dir für die Gnade, die du uns gegeben hast in Jesus Christus. Und wir erleben, wie du ständig die Gesetze brichst. Wie du ständig die Naturgesetze brichst, die religiösen Gesetze brichst und wie du immer wieder bei uns was Neues anfängst. Es geht plötzlich wieder weiter mit deiner Gnade. Herr, du hast Erbarmen mit uns. Erbarmen, deren wir gar nicht wert sind. Ich preise dich für dieses Erbarmen, das ich tagtäglich erleben darf, dass die Gemeinde tagtäglich erleben darf, dass die Kinder Gottes hier in diesem Raum tagtäglich erleben dürfen. Erbarmung, Erbarmung und weiter nichts. Herr, ich preise dich. Ich preise dich für diese Gnade, die wir erleben dürfen noch in dieser Gnadenzeit. Und wir dürfen Dinge verändern und Gott darum bitten, dass du veränderst, dass du deine Meinung änderst, den Zorn änderst, dass du die Katastrophen, die bestimmt sind, die noch auf uns zukommen in dieser Gnadenzeit, dass du sie abwendest und dass es bei uns noch so glimpflich wie möglich abgeht. Vater, wir bitten dich darum. Wir bitten dich um Erbarmen. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Hör des Herzens Schrei. Da du anderen Gnade erweisest, gehe nicht an uns hier vorbei, Herr Jesus. Ich danke dir für die Gnade, dass du immer noch bei uns stehen bleibst, dass du dich mit uns abgibst, dass du dich mit uns noch um uns noch kümmerst. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen.